wir schreiben Geschichte für ihn. Und oftmals schreiben wir dann Geschichte, wenn es uns am wenigsten passt. Meistens wird Geschichte dann geschrieben, wenn Dinge schwierig sind und Leute irgendwo durchhalten müssen und eine Lösung suchen müssen. Und so hat das natürlich, wir sehen das in der Bibel, sehr viele Leute gegeben, die das auch, dass aus den größten Problemen etwas Gutes entstanden ist. Wir denken an das Volk Israel. Ja, das war so unterdrückt in der Sklaverei, bis Gott gesagt hat, so, jetzt reicht's. Und er hat sich einen Mann gesucht, der Mose. Und so gibt es ganz viele Geschichten, wo Gott Leute gebraucht hat. Leute, die auch selbst gesagt haben, so, jetzt ist es genug, jetzt muss es anders werden. Und ich möchte die Geschichte von Elia am Horeb kurz euch erzählen. Also in 1. Könige 18 lesen wir die Geschichte, wie Elia eine, irgendwie 600, 700 Baals und Aschera-Propheten besiegt hat. Sie haben quasi ein Wettrennen gemacht, welches Opfer schneller Feuer fängt. Und die Baals-Propheten und die Aschera-Propheten, die haben sich wirklich Mühe gegeben, sie haben sich schlussendlich auch aufgerissen und alles gemacht, damit die Götter dieses Opfer von ihnen anzündet, und es ist nicht geschehen. Und dann kam Elia, hat gesagt, okay, schüttet Wasser über unser Opfer, und hat zu Gott gebetet und das Feuer kam vom Himmel. Das ist die Geschichte davor. Und dann geht der König Ahab zurück und erzählt seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hatte. Es gab dann noch ein Blutbad. Ich erkläre das jetzt nicht mehr genauer, aber Elia hat selber die Leute umgebracht, die Baals-Propheten. Auf jeden Fall, Ahab geht zu Isabel und Isabel sagt, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, der Elia, und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Und sprach, es ist genug so, nimm du nun her meine Seele. Also, er hat einen großen Sieg errungen, und das Nächste, was wir hören, ein Satz von dieser Isabel und Elia ist schon wieder erledigt. Ich finde es spannend, wie Gott danach sich mit Elia auseinandersetzt. Der Elia ist dann an diesem Ort in der Wüste und ein Engel kommt und stupft ihn an und sagt, hey Elia, iss mal. Wenn wir depressiv sind, ist es wichtig, dass wir essen, habe ich gehört. Er sagt, iss, und der Elia sagt, danke vielmals, er isst. Es ist ja übernatürlich, in der Wüste gibt es ja kein geröstetes Brot und Wasser. Er isst und schläft gleich wieder weiter. Und dann kommt der Engel nochmal und sagt, hey, steh auf, iss nochmal. Und er isst, und dann geht er 40 Tage lang mit diesem bisschen Wasser, das er gehabt hat, und dem Essen, dem Brot, 40 Tage lang. Und er kommt dann an den Berg Horeb. Und dort begegnet ihm Gott. Der Herr sprach zu Elia, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein starker, großer Wind der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Beben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme von ihm und sprach: Elia, was hast du hier zu tun? Ja, das ist Gott. Der Elia hat ein großes Wunder erlebt und Gott kommt nicht und sagt, also weißt du, ehrlich jetzt einmal, Elia, du hast doch jetzt gesehen, wie ich Wunder wirke. Warum bist du jetzt enttäuscht? Warum steckst du den Kopf in den Sand? Nein, er führt ihn in eine Begegnung. Er möchte ihm begegnen in dieser Krise. Und ich glaube, das möchte Gott bei uns auch. Immer wieder. Es ist für mich beruhigend zu sehen, dass dieser große Prophet Elia entmutigt war. Also Gott hat ihn über einen Propheten für eine Nation gesetzt. Und er will auch sterben. Ich glaube, wir alle hatten auch schon so Momente, wo wir so vielleicht nicht sterben, aber innerlich aufgeben wollten und gesagt haben, weißt du was, jetzt ist genug. Und wir sehen das übrigens an vielen Orten im Alten Testament. Wenn ihr die Geschichten der Leute ein bisschen lest, da gibt es immer wieder dieses Aufgeben und Entmutigtsein. Mich berührt es, wie Gott auf Elia reagiert. Und Elia weiß sofort nach dem Feuer und nach dem Beben und nach dem Sturm. Und das war ja wirklich stark. Also wir müssen uns das richtig vorstellen. Das war, die Felsen zerbrachen. Ja? Aber Gottes Wirken war im sanften Säuseln. Und das ist das, was ich für mich jetzt aus dieser Geschichte genommen habe, ist, dass Gott mir begegnen will, wenn ich still werde. Wenn ich vielleicht nicht nach den großen Ereignissen oder den großen Wundern Ausschau halte, sondern wenn ich einfach mal still werde und höre, was Gott sagen möchte. Erst am Schluss von dieser Begegnung sagt Gott dann zu Elia: Was tust du eigentlich hier? Du solltest eigentlich nicht hier sein. Das ist ja nicht der Ort, wo du sein solltest. Mir kam bei dieser Geschichte von Elia Petrus in den Sinn. Die Auferstehung ist schon hinter ihnen. Sie sind Jesus schon begegnet oder er ihnen. Und sie sind alle am Fischen und plötzlich kommt Jesus wieder und begegnet ihnen nochmal. Petrus, der hatte seinen Mund schon ziemlich voll genommen, hat das wahrscheinlich schon noch ziemlich präsent, wie er Jesus verleugnet hat. Er hat gesagt, ich nicht, alle anderen, aber ich natürlich nicht. Und Jesus kommt und geht zu Petrus. Nicht zu den anderen, die alles gut gemacht haben. Er spricht in diesem Moment mit Petrus und sagt zu ihm: Liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagt: Du weißt doch, dass ich dich liebe. Und er fragt ihn dreimal. Und das ist für mich auch wieder so eine Begegnung, wo Gott sagt: Hey, ich schaue über dein Versagen hinweg. Ich beurteile dich nicht nach dem, was du falsch gemacht hast oder wie du jetzt gerade entmutigt und enttäuscht oder depressiv bist. Er sagt, ich will dir jetzt begegnen. Liebst du mich? Vertraust du mir? Und Petrus gibt ihm immer wieder dieselbe Antwort: Du weißt es doch, ich liebe dich. Und dann gibt Jesus ihm den Auftrag: Weide meine Schafe. Also er sagt nicht nur, er geht nicht nur und sagt ihm: Hey, ich will dir begegnen, sondern er gibt nachher einen Auftrag. Er traut uns wieder etwas zu. Auch bei Elia ist das der Fall, als er dann mit Gott gesprochen hat, gibt ihm Gott den Auftrag, was er weiter tun soll. Und das finde ich so spannend, dass Gott nicht sagt: Okay, jetzt hast du versagt, ich nehme jetzt den Nächstbesten, weil mit dir kann ich ja anscheinend nicht arbeiten. Er will dich nochmal gebrauchen. Er gibt dich nicht auf, er gibt mich nicht auf. Er sagt nicht: Leute, die entmutigt sind und keine Hoffnung mehr gehabt haben, die kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Er sagt zu Petrus: Weide meine Schafe. Und wir wissen, was Petrus danach gemacht hat. Er war ein veränderter Mensch. Was ich aus diesen Geschichten lerne, ich habe, wie ihr vielleicht wisst, vor 2-3 Jahren hatte ich eine schwierige Zeit, musste einige Male hintereinander operiert werden, hatte 6 Vollnarkosen in 5 Monaten und schlussendlich hatte ich Panikattacken. Und das kam total aus dem Nichts. Ich habe immer gedacht, ich bin ein gesunder, psychisch stabiler Mensch. Und alle die sowas haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und plötzlich sitze ich da zu Hause und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das kommt einfach, du bist wie versteinert, kannst dich nicht mehr bewegen und denkst, jetzt können sie mich in die Klapse bringen. Jetzt bin ich nicht nur so krank, sondern auch noch hier oben. Und ich habe gedacht, das gibt es nicht, nicht bei mir. Und du kannst auch nicht einfach sagen: So, jetzt operiert mich nochmals, dann wird es wieder gut. Geht auch nicht. Und ich stehe da und konnte monatelang nicht mehr allein sein zu Hause. Musste immer schauen, dass mein Mann zu Hause ist oder eins der Kinder. Die haben mich dann gebabysittet wie ein Baby. Immer wenn mein Mann weg war, kam eines der Kinder nach Hause und hat mich quasi betreut. Und ich habe dann auch Gott gefragt, als es besser wurde dann mit der Zeit, habe ich Gott gefragt: Wo warst du eigentlich? Echt, wo warst du? Und dann hat er gesagt: Ich bin Jahwe. Jahwe bedeutet: Ich bin immer da. Aber ich habe gemerkt, ich muss mir Zeit nehmen, Gott zu suchen darin. Ich will wissen, was er jetzt denkt. Warum? Wieso? Ich musste ihm mein Herz ausschütten und mir Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Und das ist legitim. Wir müssen nicht beten stundenlang und die Bibel lesen oder weiß nicht was alles. Wir müssen nur sein. Der Elia, der große Prophet, der wollte einfach nur sterben. Ja, und Gott hat ihn trotzdem wieder aufgerichtet und gesagt: Hier ist dein nächster Auftrag. Salbe den nächsten Propheten. Und das macht er mit uns auch. Er gibt uns nicht auf, aber ich glaube, er möchte uns begegnen. Er möchte in dieser Stille, wo wir und er alleine sind, dort möchte er uns begegnen und etwas zu uns sagen. Und es ist okay, wenn wir sagen: Gott, ich habe das Gefühl, du hast hier jetzt keine Lösung für mich. Ich sehe ich sehe dich nicht in allem drin. Einfach ehrlich sein und dann hören, was er sagt. Und dazu hat Therese noch eine Geschichte.
ja, ich rede Mundart, weil sonst mein Zeugnis nicht so überkommt, weil ich mich besser ausdrücken kann. Am Ostersonntag nach einem Telefon mit der Tochter hat es bei mir etwas ausgelöst. Ich habe nicht genau gewusst, was. Und ich hätte mich entscheiden sollen, gehe ich am Ostermontag mit auf Davos oder was. Und etwas in mir ist passiert. Ich war mega traurig, ich habe mich verletzt gefühlt. Ich habe Schuldgefühle bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich kann es jetzt nicht sagen, ob ich mitkomme morgen. Ich frage mal, was Gott im Sinn hat. Dann bin ich dann schlafen und plötzlich danach bin ich verwacht. Und dann, ich sehe viele Bilder. Da habe ich ein Bild gesehen, da wo es durchgestrichen. Und so meine innere Stimme hat gesehen, bleib da. Und ich habe angefangen zu brüllen. Ich habe schon lange nicht mehr gebrüllt. Ich dachte, hey, was passiert mit mir? Das kenne ich doch nicht. Ich habe, dann bin ich wieder eingeschlafen. Am Morgen habe ich dann Erich erzählt, was ich erlebt habe. Und er hat gesagt, okay, dann musst du folgen. Und da muss ich auch wieder lernen, ging wieder folgen, wie Gott etwas sieht. Der Erich ist zum Haus aus. Ich bin auf meine Knie, habe zuerst einmal eine Runde gebrüllt, habe nicht gewusst, wieso. Und dann habe ich Gott gefragt, was soll ich jetzt? Schau, da bin ich und was soll ich? Von außen hat es geregnet wie wahnsinnig und geluftet. Und dann ist mir zu Sinn gekommen, was hat Gott Jesus gemacht? Er ist vielmal auf den Berg gebeten. Und in diesem Moment habe ich auch wieder so ein Bild gesehen, lauf in die Hochalp. Ich wollte dir dort begegnen. Da habe ich gedacht, ja nein, aber nicht bei diesem Wetter, gehe ich sicher nicht dadurch. Dann habe ich gesagt, mal. Dann habe ich gesagt, okay, wie du siehst, dann mache ich das. Ich habe mich angelegt, die Regenkleider, Regenhose, und bin dann raufgefahren. Und als ich das Auto parkiert habe, dort oben hat es geschneit. Ich bin ein paar Schritte gelaufen und der Schnee ist mal ins Gesicht. Da habe ich gesagt, ja, nein, ja, das ist, ich bin gerade nass. Dann kam mir zu Sinn, halt, am Auto haben wir einen Schirm hinten rauf zu tun. Ich habe den Schirm rausgenommen und zum Glück hatte es noch ein paar Händchen drin. Die Händchen angelegt und der Schirm so vorher. So bin ich angefangen zu laufen. Es war einfach grau und geschnitten, aber eine totale Ruhe. Und dann habe ich angefangen zu singen. Ein Lied nach dem anderen. Und es kamen mir so viele Lieder so in den Sinn gekommen. Und in dem, dass ich gesungen habe, ist mein Herz immer ein bisschen leichter geworden. Und mit der Zeit habe ich nur noch gesagt, danke Jesus, dass du da bist. Danke, und bin so drauf. Bin ich fast zu oberst gewesen, ich habe den Weg gekannt. Und habe ich gesagt, aber jetzt bin ich so müde, ich mag nicht mehr, soll ich jetzt umkehren? Die eine Stimme gesagt, kehr um. Und die andere gesagt, nein, ich komme mit dir dadurch, du musst ganz ruhig gehen. Dann bin ich weitergelaufen. Zuoberst hatte es etwa 20 cm Schnee gehabt. Und ich habe gedacht, ja, dahinter ist jetzt der Sentis, du siehst gar nichts, ist alles grau. Das Restaurant ist zu, da habe ich gewusst. Dann habe ich ein Eckchen gefunden, so kleine Ecke, die es nicht fest hergeschnitten hat. Dann bin ich dort hergestanden. Da habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet und gesagt, schau, ich bringe dir meine Verletzungen, ich bringe dir meine Schuldgefühle und mein schweres, trauriges Herz. Für da bist du gestorben. Ich lege dir da alles ans Kreuz. Und komm du jetzt und füll du mein Herz. Und das war, wenn ich so einen schweren Rucksack ablade, ans Kreuz tue und dann ist Jesus mir begegnet. Mit einer Sonnenfriede, mit einer Freude. Ich konnte gumpen und juchzen dort oben. Und dann habe ich wieder die Stimme gehört. Jetzt trinkst du 3 Schluck Wasser. Du hast 7 Mandeln essen. Die hatte ich bei mir. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist meine Stärkung. Und dann habe ich schon gehen und gesagt, nein, warte noch. Dann habe ich gesagt, gut, dann bin ich wieder zurück. Der Schirm zugetan, bei der gestanden. Und dann hat mich Gott gefragt, und jetzt, was ist mit dir, Tochter? Ich habe nicht so gewusst, ich habe etwas gesehen oder gemacht, was nicht gut ist. Und dann habe ich gesagt, ich bitte dich um Vergebung, dass ich meine Tochter nicht so annehme, wie sie ist. Und dann habe ich wieder angefangen zu brüllen und dann ist Gott gekommen und gesagt, schau, ich komme mit dir ans Ziel. Und dann haben sie ganz bewusst wieder loslassen, seine Hände. Und dann hat die Vergebung angenommen. Und dann konnte ich wieder, hat Gott gesagt, schau, jetzt kannst du wieder gehen. Und da konnte ich juchzen und singen oben runter. Und mein Herz war so leicht. Ich habe gejubelt. Ich konnte auch juchzen. Es hat ja gar niemand gehört. Es war gar niemand unterwegs, nur ich bei diesem Wetter. Und das ist bei mir bewusst worden, wie Gott sagt: Kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das war so ein Erlebnis gewesen, wenn ich da nicht erlebt hätte, das Telefon vorher, wenn ich nie alleinig dadurch gelaufen. Und Gott ist mir begegnet in der Stille. Und ich glaube einfach, wie man auf Gott hört, ich brauche gerade so viel Zeit zum Hören wie zum Beten. Und das ist so schön, wie man einfach sein kann, ich muss gar nichts. Wie Gott ihm begegnet und ihm wieder so Frieden und Freude schenkt. Da bin ich so dankbar, dass ich das Erlebnis dürfen machen. Und nachher bin ich mit voller Freude heim, unter die warme Dusche etwas gegessen. Und es war so gut gewesen.
Ja, das ist genau das. Manchmal müssen wir uns dann wirklich rausnehmen und uns Zeit nehmen. Vielleicht haben wir das nicht immer, vielleicht sind das 2 Minuten. Tief ein- und ausatmen, das machen sie übrigens eben mit Leuten, die so Panikattacken haben. Atmen. Und dann merkst du, das ist... Gottes Leben ist ja in unserem Atem, sein Ruach. Ja. Manchmal hat man kurze Zeit, aber manchmal lohnt es sich auch, einen Tag zu nehmen oder einen langen Spaziergang und mit Gott einfach ins Gespräch zu kommen über unsere Krise. Und dann wird diese Krise zur Chance, weil er hat immer etwas, was er daraus macht. Ich weiß noch, als ich dann so langsam wieder Boden unter den Füßen hatte, da habe ich gesagt, okay, und wenn es das Einzige ist, was daraus geschieht, aber eins will ich will, dass der Feind dafür bezahlen muss, was er mit mir gemacht hat. Er wird für das bezahlen. Ich werde nicht zulassen, dass jetzt das mit mir etwas passiert, was nachher schlechter wird, sondern es wird etwas Gutes daraus entstehen. Und ich halte fest daran und ich habe es nicht sofort gesehen, aber es ist mit der Zeit wurde es immer besser und ich kann heute sagen, ich bin total frei, aber es brauchte seine Zeit. Also das ist für mich dann auch das Wort aus Psalm 23, Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch. Wenn es mir super gut geht, nein, im Angesicht meiner Feinde. Er hat einen Tisch gedeckt, nur wir müssen noch daran sitzen. Oder eben auf diesen Spaziergang mit, was auch immer, aber er hat einen Tisch bereitet für uns. Sein Brot und sein Wein, seinen Bund mit uns. Er hat einen Tisch für uns, wo er uns begegnen will. Am Tisch begegnet man sich ja. Da ist man zusammen, ja, da hat man gegenüber, das ist so ein bisschen auch in den Familien, das ist so der Ort, die Zeit der Begegnung und Gott lädt uns ein, im Angesicht unserer Feinde hinzusetzen. Das andere, was Teres jetzt auch erwähnt hat, und da kam mir gleich Silas und Paulus in den Sinn, zu singen. Ja, da bist du irgendwo in einem Hochsicherheitsgefängnis und es hat einige Leute, die singen Lobpreislieder. Das ist dann die hohe Schule, ja, zu singen, auch wenn man gefangen ist, egal wie diese Gefangenschaft dann aussieht. Das ist etwas, was wir in solchen Zeiten auch können. Wirklich auf ihn schauen, ihn anbeten und sagen, hey, auch wenn ich jetzt nicht sehe, was Gutes daran sein könnte, aber ich danke dir für das, was du tun wirst, dass etwas Gutes aus dem entsteht. Und dann ist es auch wichtig, das hat Teres jetzt auch erwähnt, zu tun, was er dann sagt. irgendjemanden anrufen oder mit jemandem sprechen oder um Vergebung bitten oder ich weiß auch nicht. Einfach tun, was er sagt. Auch Elia ist dann aufgestanden und er hat seinen Auftrag ausgeführt, was Gott ihm aufgetragen hat und hat seinen Dienst eigentlich wieder aufgenommen und auch dann ziemlich bald beendet. Was auch für mich wichtig war, ist immer wieder ihm mein Vertrauen auszusprechen und zu sagen, okay Gott, ich verstehe zwar nicht, aber ich vertraue dir. Ich weiß, du hast ein gutes Ziel. Du weißt, wo es hingeht. Also auch wie das Teres jetzt erzählt hat. Du weißt, wo es hingeht. Ich vertraue dir, du hast eine Lösung und ich habe keine. Und ich glaube auch, dass Gott oftmals diesen Moment braucht, wo wir nichts mehr bringen können. Wo wir nicht sagen können, so, gute Idee, kann ich jetzt gleich machen. Ich habe noch etwas bereit, ich kann noch was aus dem Ärmel schütteln. Ich habe da eine Problemlösung. Sehr oft braucht Gott unsere leeren Hände, wo wir sagen, hey, hier bin ich, ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe vielleicht auch niemanden, der mir jetzt so schnell sagen kann, so und so geht es jetzt weiter. Jetzt machst du am besten das und das. Gott ist treu. Und er ist größer, als was wir jetzt gerade drinstehen. Und wir müssen einfach manchmal kapitulieren und sagen, so, jetzt kann ich nur noch meine leeren Hände bringen. Nichts anderes mehr. Und wenn wir die Bibel anschauen, sind es so oft diese Momente, wo Gott nachher reingekommen ist und ein großes Wunder getan hat. Manchmal oder sehr oft dann, wenn die Leute kapituliert haben. Der Jona im Fisch, oder? Konnte nicht mehr viel machen. Aber er hat mit Gott gesprochen und Buße getan. Und dann hat Gott ihn wieder ausgespuckt oder ausspucken lassen. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr einfach die Bibel so lest, was kann ich jetzt aus diesem nehmen? Was kann ich lernen aus dieser Krise, die Abraham damals hatte? Kein Kind und eine Verheißung. Was mache ich damit? Und so weiter. Also wir können uns durch die ganze Bibel lesen und wir werden ermutigt. Ja, Gott ist wirklich der Gott, der aus unseren leeren Händen etwas macht, aus unserer Kapitulation. Und wenn wir auch in moderne Wunder schauen, auch dann sind es oft Momente, wo Menschen gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Und dann kam Gott und hat etwas daraus gemacht. Und wahrscheinlich auch in all euren Leben auch schon. Ich möchte euch einfach einladen, dass ihr euch Zeit nehmt, mit Gott an den Tisch zu sitzen oder auf einen Spaziergang geht und ihn fragt, mit ihm sprecht, vor ihm euer Herz ausschüttet. Und dann wird er kommen. Er bleibt treu. Er bleibt der Gott, der zu uns spricht. Und lasst nicht Angst das letzte Wort haben in eurem Leben. Angst wird uns immer lähmen. Und ich weiß noch, als es mir langsam besser ging und diese Panikmomente aufhörten, habe ich irgendeine Botschaft gehört wegen Angst und habe gemerkt, Angst ist wie so ein Teil geworden von mir. Die Angst vor der Angst. Am Abend kam so der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kommt es dann wieder. Dieser Moment, wo ich total wie eingefroren da sitze. Und dann habe ich gesagt, so, und das, ich lasse mich jetzt scheiden. Ich lasse mich scheiden von der Angst. Jetzt habe ich genug und ich habe gesagt, so, Angst, ich lasse mich von dir scheiden, ich will keinen Teil mehr haben von dir. Und das habe ich auch wiederholen müssen, weil der Feind klopft immer wieder an. Er bläht sich immer groß auf, oder? Dieser, im Angesicht meiner Feinde heißt, der Feind ist da. Wir sehen ihn und er plustert sich immer sehr auf und er möchte, dass wir auf ihn schauen, was er jetzt macht, wie schlimm alles rund um mich herum ist. Und dann zu sagen, nein, und ich sitze jetzt ab. Ich schaue nicht auf diesen Feind, ich setze mich hin und ich schaue Jesus an. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich, einfach eine kleine Entscheidung zu treffen. Ich will nicht auf den Feind schauen. Ich schaue auf mein Gegenüber, auf diesen Jesus, auf meinen Geliebten. Und dann kommt er. Er wird kommen. Er wird dich nicht allein lassen. Er wird dir begegnen in deinen Fragen, in deiner Verzweiflung vielleicht auch, in deiner Depression. Er wird dir begegnen. Und so lade ich euch ein, dass ihr euch Zeit nehmt, mit ihm an den Tisch zu sitzen. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat sich euch schon total versprochen. Und so hat mich diese Geschichte von Elia oder immer wieder ermutigt sie mich. Er kommt in diesem feinen Säuseln. Und dann schreib auf, was er dir gesagt hat und nimm es wieder hervor, wenn du es vergessen hast und wenn es wiederkommt, dieser Angriff des Feindes und du auf ihn schaust, dann nimm es wieder und schau es dir an, was er dir versprochen hat. Und ich möchte jetzt gerne noch eine Zeit haben des Gebetes für Leute, die spüren, ich bin an dem Ort, wo ich verzweifelt bin. Ich weiß nicht weiter. Ich bin deprimiert. Ich habe für Sachen gekämpft. Der Elia hat gesagt, ich habe für dich geeifert, Gott. Er hat für Gott geeifert und dann kommt nichts zurück. Und dann kommt diese lebensbedrohliche Situation von Isabel und er wusste, die hat das Potenzial, mich umzubringen. Und du bist vielleicht an diesem Punkt, wo du merkst, ich weiß nicht weiter. Und ich möchte eine Begegnung mit diesem Gott. Dann möchten wir gerne für dich beten. Ich weiß nicht, Egon, ob es möglich ist, ein bisschen Instrumentalmusik laufen zu lassen. Und für die Leute, die jetzt gerne, die finden, oh nein, das ist mir nicht so geheuer, ich gehe lieber, dann darf man das. Ich weiß einfach nicht, ob die Kinder schon fertig sind, aber ich würde euch einladen wollen, dass die Leute, die Gebet möchten, nach vorne kommen und Olivia und Markus auch, vielleicht auch Selomit, Therese, wir würden für euch beten und die anderen einfach still hinten sitzen, für die Leute im Stillen beten. Aber ich möchte besonders die Leute ansprechen, die merken, ich brauche eine neue Begegnung mit Gott. Ich brauche Antworten, ich bin vielleicht auch verzweifelt. Dann kommt nach vorne. Gott hat etwas Gutes bereit für dich heute.